Hallo, schön, dass du wieder bei Wellenlänge am Start bist. Wir haben heute eine Folge, die sich aus einem Themenwunsch aus unserer Community ergeben hat. Da wurde nämlich schon vor längerer Zeit mal angefragt, ob wir nicht mal das Thema Longboarding ein bisschen näher behandeln können, wo wir schon das immer mal so anreißen. Und wir stehen da schon seit längerem mit dem lieben Alex Heke in Verbindung, der schon eine Weile für das deutsche Nationalteam der LongboarderInnen aktiv ist. Ja, glückliche Fügung, dass er nun gerade bei der DM angetreten ist und die zu seinen Gunsten entscheiden konnte. Sprich, wir haben heute den amtierenden deutschen Meister im Longboarding zu Gast. Wir sprechen über das Event, über den Unterschied zwischen dem Pool-Event im vergangenen Jahr in München bei Surftown Muck und jetzt in Saint-Jos in Frankreich im Ozean. Über Longboarding allgemein, den Surfstil dahinter und den Unterschied zu anderen Ausprägungen. Und zudem über Sardinien, wo er von Anfang an eigentlich seine Base hat, seit er mit seiner Familie dorthin ausgewandert ist. Vorab schon mal, wer noch mehr Informationen über ihn möchte, Alex war vor einer ganzen Weile auch schon mal im Kuckhausen-Podcast zu Gast. Und wir dachten uns, hey, wir stellen ihm jetzt nicht komplett die gleichen Fragen, die Till und Kasper ihm schon gestellt haben, sondern gehen ein bisschen in eine andere Richtung. Von daher empfehle ich durchaus ergänzend das Interview mit Alex beim Kuckhausen-Podcast zusätzlich zu hören. Wie ja vorletzte Folge schon gesagt, PodcasterInnen müssen zusammenhalten, ne? Viel Spaß beim Zuhören.
So, heute meine Stimme mal wieder von Beginn an. Ich entlasse heute mal den Benny ein wenig hier nach 200 Folgen babbeln. heute ein Thema, das tatsächlich aus unserer Community rauskam. Da kam irgendwann mal so, mach doch mal was mit Longboarden. Und dann habe ich und Benny uns mal so kurz geschlossen und so, wen kann man denn da nehmen? Und das ist tatsächlich auch schon eine ganze Weile her, als wir da irgendwie drüber quatscht hatten. Und da kam mir irgendwie direkt ein Name in den Kopf, keine Ahnung warum. Und das ist der liebe Alex Heke, der hier gerade am anderen Ende der Leitung ist und den ich jetzt somit begrüße.
Hallöchen, hallöchen. Freut mich, dass wir es mal geschafft haben.
Ja, finally. Und der Benny ist natürlich auch da.
Ich habe mal die Ehre, auch mal die Zuhörerrolle und die punktuellen Fragen zu übernehmen. Sonst muss ich immer die Gesprächsführung machen und heute mal andersrum, Fabi. Dein Thema Longboarden, von daher da überlasse ich dir.
Ja, mein Thema, das sich gerade irgendwie radikal zwar ändert, aber dazu kommen wir irgendwie in den nächsten Folgen mal. Ja, zum Thema Longboarden erstmal Gratulation. Das ist vor 2 Tagen oder so, wurdest du gekürt zum deutschen Meister oder auch länger, ich weiß es gar nicht. Das ist schon 4 Tage her. Keine Ahnung.
Fast 4 Tage, glaube ich. Letzten Freitag, ja, genau.
Aber danke. Ja, dann Glückwunsch.
Danke, danke.
Ja, voll, von mir auch. Sehr cool. Glückliche Fügung ist, dass wir genau jetzt und direkt irgendwie diesen Termin mit dir geplant hatten. Passt voll echt. Also ist ja manchmal kommt eins zum anderen. Also ja, coole Sache, Glückwunsch.
Ja, so kommt eines zum anderen, genau.
Passt gut, ne? Ja, hat mich tatsächlich riesig gefreut, als ich den, ich habe leider die DM dieses Mal gar nicht verfolgt, aber irgendwie habe ich gehofft, dass jemand dem Tim das Podium abluchst, der sich ja irgendwie immer meint, im Longboarden das zu grabben. Und daraufhin habe ich dann irgendwie die Stories immer vom Wellenreitverband so irgendwo irgendwann die Ergebnisse kamen und habe ich gesehen, du bist Erster. Ich habe mir, oh geil, und dann haben wir dich direkt jetzt irgendwie noch in der Pipeline. Normal sind ja unsere Podcast-Kollegen immer vor uns dran, wenn es um Contests geht, aber jetzt sind wir mal am Start hier.
Ja, das war auf jeden Fall ja, ein guter Lauf dieses Jahr, würde ich sagen. Hat richtig, richtig gebockt. Die Bedingungen waren auch ziemlich, ziemlich nice. Wir haben ja dann am Ende, wir haben ja recht lange warten müssen, weil wir halt so schlechtes Wetter hatten am Anfang. Und dann waren wir halt erst am Freitag dran, nach 6 Tagen Wartezeit. Aber ich würde sagen, das Warten hat sich gelohnt. Waren auf jeden Fall sehr nice Conditions.
Dann ja, gut, dass es wieder in Saint-Jos stattgefunden hat. Ich war ja, hab ja nur gesehen, es steht immer noch Saint-Jos auf der Webseite vom DWV und dachte, wo findet es denn nun statt? Das wurde doch abgesagt, dachte ich. Und dann wurde es nur kurz knapp verlegt tatsächlich. Also hat sich dann ja gelohnt, da zu warten anscheinend.
Ja, es wird ja tatsächlich vorgezogen, ne? Eigentlich hätte es ja später sein müssen, aber die haben das verschoben, weil jetzt hier gerade das Quicksilver-Festival stattfindet.
Ah. Mhm.
Und die wollten da irgendwie keine, die wollten das, ich weiß nicht, also die wollten wahrscheinlich da das alleinige Sorgerecht.
Wollten keine Deutschen da haben beim Quicksilver-Fest.
Nein.
Nee, Scherz. Aber ging gut über die Bühne, keine Localism, keine Attacks im Wasser, keine Leute, die reingepaddelt sind diesmal.
Absolut nicht, kein Problem. Na, ich glaube, wir können aber auch echt froh sein, dass uns so eine Kommune wie Senjos das die Möglichkeit gibt, so eine deutsche Meisterschaft da abzuhalten. Ich meine, ist halt echt ein Privileg. Von daher ist alles gut über die Bühne gegangen. Wir hatten echt viele Kategorien dieses Jahr, weil war ja noch Adaptive dabei und Sub.
Stimmt, ne?
Also gut gelaufen.
Ist Adaptive und Sub eigentlich erst so richtig mit seit Surftown letztes Jahr am Start oder ist mir das immer untergekommen?
Sehr gute Frage. Also auf jeden Fall können wir sagen, dass so die Surftown auf so alle Kategorien für alle mal sichtbar gemacht hat, weil vorher war es ja so, dadurch, dass Senjos, in so Saint-Girons war das ein bisschen anders, weil man noch zusammen auf dem Campingplatz war, glaube ich. In Senjos, dadurch, dass man nicht zusammen vielleicht auf dem Campingplatz ist, verläuft sich das manchmal so ein bisschen, dass man vielleicht nicht unbedingt für alle anderen Kategorien am Start ist. Aber in München hat sich das dann halt alles so ein bisschen überschnitten. Und da hat man dann halt auch mal wirklich so die ganze Community zusammen auf einem Fleck gehabt, was ich eigentlich auch ganz nett fand. War halt ein anderes Event, auf jeden Fall, aber
auch schön, ne, dass da die anderen Bereiche dann, glaube ich, auch profitiert haben, ne, von dem eigentlichen großen Bereich, sag ich mal, ne, dass gerade der Adaptive-Bereich und ja, und auch Sub irgendwie damit wirklich so zur Geltung kam. Irgendwo, glaube ich, schon eine gute Entwicklung dann, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke schon auch, dass ich surf gerne im Ozean, weil du hast halt einfach, für mich ist Turnier jetzt nicht nur die Welle, es ist ja auch die Wellenauswahl und Positionierung, das ein oder andere Prio-Battle oder so. Es sind ja mehr Dinge. Und das Wave-Pool-Event war dann halt mal noch was ganz anderes, was auch extrem interessant war, weil es einfach, du hast einfach diese Bedingungen, du hast ja nur drei Wellen gehabt, pro links, pro rechts, so dass man sich halt arg konzentrieren musste, das nicht zu verkacken. So, das war halt schon ein bisschen mehr Stressfaktor, glaube ich. Aber die Nähe, die man da zu dem Publikum hatte, die hast du halt in Frankreich jetzt nicht unbedingt so. Also die Menge an Publikum hast du in Frankreich nicht so, ne?
Wie ist das eigentlich? Ich war tatsächlich noch nie dort. Ich habe es seit Ewigkeiten vor und tatsächlich hatte ich es eigentlich dieses Jahr vor, mal auf die Deutsche zu fahren. Nur irgendwie kam alles wieder anders. Wie sind da viele Leute am Start irgendwie? Ich kann es mir gar nicht vorstellen. So, ist da wirklich eine Crowd, ein bisschen Publikum oder sind eher die Surfer, die für die anderen, die gerade draußen sind? Oder wie ist das vor Ort so?
Also jetzt in Frankreich meinst du?
Ja, voll in Frankreich.
Ja, prinzipiell sind es halt, denke ich, die Athleten am Strand und alles, was so zum DBV gehört und Helfer. Aber ich meine, Frankreich ist halt auch, du hast halt auch viele Deutsche, die hier in Surfurlaub machen und die dann auch mal so gucken kommen. Also es hat sich schon ein bisschen vermischt. Familienangehörige halt auch noch vielleicht.
Ich kann mich noch an die DM 2012, glaube ich, erinnern. Da war ich nämlich gerade im Wave Tours Camp als Surfprakti beschäftigt. Und da hat das, glaube ich, Wave Tours auch noch ausgerichtet. Und da war ich auf jeden Fall auch mal auf dem Sprung da. Ich glaube, das war das erste Jahr, in dem Valeska Schneider damals irgendwie da war. Die lief mir da über den Weg und wurde mir so vorgestellt. War irgendwie ein paar Jahre später habe ich dann von der gehört, oh, die ist jetzt voll gut, voll drin und hat ja gerade erst angefangen mit Surfen gehabt oder so. Habe ich irgendwie noch Erinnerungen. Und es war schon cool, irgendwie da so rumzulaufen, dass man so jetzt der ganze Surfbereich in Deutschland war doch überhaupt noch nicht so bekannt, aber irgendwie, dass da jetzt eine Meisterschaft stattfindet, die deutsche tatsächlich und so, habe ich irgendwie ein ganz geiles Event in Erinnerung, aber auch echt nur noch so schemenhaft, weil ich wirklich nur mal so 2 Stunden da war oder so. Aber ja, fällt mir gerade eben tatsächlich ein. Ja, seit langem nicht mehr drüber nachgedacht.
Also auch schon eine Weile her, 2012.
Ja, ja.
Da war der Benny noch ein aktiver Surfer damals.
Oh ja, jung und agil da. Ja.
Aber wenn wir schon irgendwie da gerade so in dem Vergleich zwischen Pool und Meer sind, wie würdest du dir die nächste deutsche Meisterschaft wünschen, Pool oder Meer? Und oder hat irgendwas für dich Vorteile?
Ich bleib beim Meer. Also ich mag die Challenge vom Meer, weil der Pool ist cool. Macht auch Spaß. Also ich würde mich jetzt, wenn das mal hin und wieder im Pool stattfinden würde, hätte ich nichts dagegen, weil es einfach, wie gesagt, ein ganz anderes Feeling ist. Du surfst in der Arena mit lauter Publikum, aber Ocean ist Ocean.
Ja, kann ich auch nachvollziehen. Ich finde halt, die coolsten Punkte von einem Contest fallen halt weg im Pool und das ist halt Wave Selection und dieses, keine Ahnung, vor allem an dem Beachbreak halt auch Positioning, und ich finde, das ist halt so ein großer, wichtiger Punkt, und das zeigt halt auch oft die Erfahrung von dem Surfer, die da halt dann auch einfach flöten geht. Dafür ist halt der Fokus auf der Technik. Ich finde, das halt einfach, das sind komplett zweierlei Paar Stiefel, ja.
Ja, jetzt genau.
Wie ist denn das überhaupt, wenn das im Pool stattfindet? Hast du dann quasi, ist ja wahrscheinlich dann die Point Break Session, die lange Welle, die gesurft wird, nehme ich mal an, ne? Und hast du dann quasi, es kommt eine Welle, das ist deine Chance und die nimmst du und performst? Oder hast du irgendwie zwei, drei hintereinander, wo du dich irgendwie auch noch eine durchlassen kannst?
Wir hatten ja, also erstmal muss man ja bedenken, dass es ja fast ein Pilotprojekt war, so eine Art von Turniermeisterschaft, also für den DWV sowas zu organisieren im Pool, weil du musst ja den ganzen Contest ganz anders aufbauen. Es war so, dass die ersten Runden unterteilt waren in zwei Gruppen, also jetzt bei den Männern, Frauen, jeweils zwei Gruppen. Bei den Männern waren es zwei Achtergruppen und dann hatte jeder drei Wellen. Das heißt, man machte die acht Leute durch. Ach nee, Frauen und Männer gleichzeitig war das, genau. Das war dann immer abwechselnd. Und dann hast du halt deine drei Rechten gefahren, also immer einmal alle durch. Und dann ging es wieder von vorne aus.
Naja.
Genau, und der große Unterschied ist einfach so, du lernst halt immer mehr, wie diese Welle ist. Das heißt, du feilst so ein bisschen also du willst ja auch ein bisschen auf Nummer sicher gehen im Pool und du fallst dann immer nur noch so ein bisschen an so ein paar Feinheiten. Aber ich glaube, man tendiert dann irgendwann dazu, doch weniger zu riskieren. Also mal was anderes zu versuchen oder so.
Ja, das finde ich tatsächlich das Langweilige. Also das ist, denke ich auch, das ist halt einfach irgendwie so jedes Mal abspulen. Es ist halt einfach Skatepark-Conditions. Also ich weiß gar nicht, ob du meinen Background so richtig kennst. Also ich komme ja aus dem, sag ich mal, professionellen Skaten und bin ja da auch viel gefahren. Und das ist eigentlich was mich immer total dran gelangweilt hat. Ich bin 3-4 Tage in Skatepark vorher gegangen, bevor da der Contest war. Hab da meine Schallplatte aufgespielt, die ich dann die nächsten Tage abgespielt hatte irgendwie. So, und das hat mir halt nie irgendwie taugt. Und deswegen fand ich das Pool-Event total spannend auf eine Art, aber ich fand es irgendwann auch langweilig, weil sobald ich jeden seinen Run mal gut surfen habe sehen, habe ich gewusst, es kommt nimmer mehr. So.
Ja, ich glaube, aber so, es war halt das erste Mal. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht beim zweiten Mal dann, dass man da dann auch wieder mal ein paar Sachen ausprobieren kann. Also was ich halt am geilsten fand an dem ganzen Event sowieso, waren eigentlich die Kids. Weil du halt warst, du hast deine Welle fertig gefahren, bist am Ende angekommen und musstest dann halt zurücklaufen zum Line-Up und hast dann einmal so die ganze Reihe, die ganzen Kids irgendwie High Five abgeklatscht. Fand ich einfach nur so diese Nähe mit so Publikum als Surfer, das ist halt ganz selten, denke ich, ne?
Ja.
Das hast du nur da.
Das glaube ich, ne? Das ist ja selbst für gute Aufnahmen oder sowas, das ist ja dann im Meer schwer, ne? Also meine genau, richtigen Ausrüstung und allem. Aber,
das war ja so medial, auch so von der Aufmachung, so der Webcast und so, das war ja schon super professionell und einfach nur ziemlich cool, ja.
Ja, nice. Ja, Benny.
Eine Frage noch dazu, zum Pool. Unterschied. Habt ihr dann die als Longboarder innen die gleiche Welle gesurft wie die Shortboarder oder war die Welle irgendwie auch anders eingestellt? Weißt du das noch?
Die war anders eingestellt. Wir hatten, glaube ich, die Intermediate für die Longboarder und die Shortboarder hatten, ich weiß nicht, ob es Expert war oder Advanced.
Ah, ja, okay.
Eine von den Einstellungen, genau.
Ja, geil.
Dafür hatten wir dies Jahr einen schönen Shorebreak, Slappy, Glassy.
Eigentlich viel schöner, ne?
Kann man sich auch nicht drüber beschweren.
Ja, Frankreich ist halt eigentlich auch echt immer spannend. Vor allem finde ich fürs Longboarden, ja. Ey, das finde ich immer ziemlich geil. Wenn man halt dann irgendwie so einen typischen Frankreich-Shorebreak hat, dann wird es halt auch echt spannend, mit einem Longboard da irgendwie was hinzuzaubern. Aber umso geiler finde ich es immer. Also ich habe ein paar Fotos gesehen von euch jetzt, von der Deutschen. Ey, die Welle war gut steil, oder? Es sah auf jeden Fall sah spaßig aus.
Ja, es war auf jeden Fall eine schnellere Welle dieses Jahr. Hat mich so ein bisschen auch an Portugal erinnert, weil dieses Jahr in Portugal bei der Ehe war ja auch so ein bisschen slappy und schnell. Aber diese in Frankreich war ein bisschen freundlicher. Also die ist ein bisschen besser aufgeblieben und war spaßig, war schön.
Geil. Ja, vielleicht noch ganz kurz, wenn wir jetzt noch am Contest labern sind. Was für Contest surfst du eigentlich insgesamt alles noch? Du bist irgendwie mega in dem Game gerade drin. Ich sehe nur immer wieder mal so auf Instagram irgendwie hier, da, dort. Keine Ahnung, in welchen Contest-Tours, Formaten, was auch immer, bist du eigentlich gerade am Start so aktuell?
Ich war halt jetzt dieses Jahr, angefangen habe ich dieses Jahr mit der ISA-Weltmeisterschaft in El Salvador. Von da aus ging es dann weiter mit dem ETL. Das ist eine neue Longboard-Tour von der Europäischen Surf Federation. Das haben die so wiederbelebt nach 16 Jahren Pause. Das ist ziemlich, ziemlich cool ist, weil es sind so 4 Etappen in verschiedenen Spots in Europa. Wir haben angefangen, erster Stop war in Vila do Bispo, unten in Portugal, Algarve. Die Woche drauf direkt weiter nach Bouznika in Marokko. Dann war irgendwie ein Monat Pause und dann kam ja die EM. Und nach der EM war dann der 3. ETL-Stopp oben im Norden in Salinas. Und jetzt fehlt noch der 4. Ende November in Portugal.
Ah, okay.
In der Nähe von.
Aber es ist dann schon sehr, sehr südlich lastig, geht quasi. Also eigentlich hält sich alles zwischen Spanien, Portugal, Marokko dann auf die vier Stops quasi.
Genau. Momentan ist es da, bietet sich halt an. Erstmal da. Ich weiß, dass auch drüber nachgedacht wurde, irgendwie was in Frankreich zu machen oder in England vielleicht im nächsten Jahr. Das wird sich dann zeigen. Und da habe ich ja noch den QS gemacht in England dieses Jahr, den Boardmaster.
Der auch ganz gut lief bei dir, habe ich das richtig in Erinnerung? Da hast du dich auch ganz gut weit durchgegrindet, oder bin ich da jetzt falsch?
Ja, da habe ich mich bis ins Viertelfinale gegrindet irgendwie. Das lief tatsächlich ganz gut.
Ja, ich habe immer nur wieder mal so die Results durch und war immer mal wieder mal irgendwo eine Deutschlandflagge zum Sehen. Dachte ich mir, ah, okay, krass, immer noch am Start.
Ja. Das fühlt sich auch gut an, wenn man dann noch so ein paar Erfolgserlebnisse dazwischen hat. Ich meine, es ist natürlich schon nicht so ganz einfach, als deutscher Longboarder so international mitzuhalten. Und ich meine, Europäer allein schon, was die Franzosen und die Spanier und die Portugiesen so machen, ist ja schon ziemlich krass teilweise.
Ja, auf jeden Fall. Wobei, da kommen wir eigentlich du hast fast schon die Überleitung gemacht zum nächsten Punkt. Du bist ja eigentlich gar nicht mal so ganz ein Deutscher. Also du bist ja irgendwie, dein Wohnsitz ist irgendwie in Sardinien oder wo ist dein Wohnsitz? Wo hältst du dich auf, wenn du nicht gerade on Tour bist?
Ja, meine Base ist auf Sardinien, genau. Das ist mein Wohnsitz. Da lebe ich jetzt seit, sind es 15 Jahre inzwischen? Oder sind es 16? Irgendwie so 15, 16 Jahre. Im Norden von Sardinien. Ja, und hin und wieder bin ich halt unterwegs. Ist aber gut, auf jeden Fall schön da zu sein. Also ich bin mit meiner Familie, mit meinen Eltern damals ausgewandert. Wir haben danach bevor ein Haus zusammen auf dem Land mit Olivenbäumen. Wir machen unser eigenes Olivenöl. Und es ist eine wunderschöne Insel. Wunderschöne Strände, wunderschönes Wasser. Landschaftlich bin ich immer überrascht. Man findet immer irgendwie neue Ecken. Selbst nach Jahren noch. Sehr abwechslungsreich. Und ja, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut.
Ja, ich war vor einigen Jahren, also im Sommer vor Corona, war ich auf Sardinien und hatte natürlich auch ein Brett dabei und war auch einige Male im Wasser. So im Sommer, gut, hatte jetzt nicht besonders gute Wellen, aber schon mal, wenn der Wind blies, war schon ein bisschen was. Von daher, ich hatte schon mal einen Spaß im Wasser, sage ich mal. Aber vor allen Dingen dachte ich auch, es ist eine wunderschöne Insel, ne? Und dachte auch mal, ich muss unbedingt mal im Frühling auf jeden Fall kommen, wenn es vielleicht auch noch grün ist oder auch im Herbst und wenn es ein bisschen nicht mehr so heiß ist und Wellen noch mal besser sind vielleicht und alles. Auf jeden Fall super schön gefunden. Fabi, du hast ja jetzt demnächst das Vergnügen, ne? Steht ja zeitnah
Ja, ich
an.
habe gerade auf den Tacho
Vielleicht
geschaut. Das
trefft ihr
sind,
euch ja
glaube ich,
auch.
3 Wochen nur noch.
Voll gut. Auf jeden Fall, da habe ich auf jeden Fall ja auch so ein paar Fragen zu. Ich habe mir ja auch dein Interview mit unseren Freunden vom Kuckhausen Podcast angehört, wo es ja auch schon ein bisschen um das ganze Thema Sardinien bei dir ging. An der Stelle vielleicht auch noch kurz, um das Contest-Thema abzuschließen, natürlich auch herzlichen Glückwunsch an alle anderen, die erfolgreich waren. Oder wir brauchen jetzt auch gar nicht groß erwähnen, aber bei Kuckhausen Podcast wird da sowieso alles durchgenördet. Von daher kann man da gerne da reinhören, um da die weiteren Results sich anzuhören. Auf jeden Fall, ich fand es irre spannend. Du bist nach Sardinien ja schon wirklich, da warst du ja noch, naja, ein Jugendlicher, glaube ich, ne? Und deine Eltern sind dann hin. War da von vornherein der Plan deiner Eltern, Olivenölplantage da aufmachen, oder?
Nee. Ja, wir sind halt, also meine Schwester zum Beispiel, die reitet und die wollte ihre Pferde, also meine Mutter hatte damals auch noch ein Pferd und die wollte ihre Pferde mitnehmen. Und es ging dann eher so darum, auf dem Land, dass man auch was hat für die Pferde und ja, dann haben wir halt dieses Haus gefunden und zufällig waren da halt die Olivenbäume dabei.
Okay.
Und das lief eigentlich so, dass dann irgendwann Herbst war und unsere Nachbarn meinten, sag mal, wollte ich nicht die Oliven ernten? Also, hä, wieso Oliven ernten? Ja, hier, die Oliven, du musst doch Öl machen. Also, ach so, ja, okay, wie macht man das denn? Und dann haben wir es einfach mit denen das erste Jahr irgendwie so ein bisschen gemacht. Die haben uns das dann gezeigt und seitdem machen wir es halt jedes Jahr. Das ist einfach irgendwie in den Schoß gefallen, würde ich sagen.
Das ist mal crazy.
Aber was eine charmante Story, oder? Also,
er hat sich irgendwie so ergeben, genau.
Voll gut. Ja, das hatte ich damals auch bei dem Interview nämlich gedacht, ne, wie kam ihr denn dazu irgendwie? Die Info fehlte mir so ein bisschen, aber das ist ja voll spannend.
Ja.
Ja, vielleicht, ich bleib noch kurz da bei Sardinien. Ich habe da so eine Frage, die mich seit langem auch brennend interessiert. Ich frage die eigentlich schon öfter mal unsere Gäste irgendwie so in unseren Stichwort-Fragerunden, wo ich immer das Thema Inselfeeling habe. Aber gerade Sardinien finde ich auch spannend als Insel. Wie fühlt sich's für dich an, auf einer Insel zu leben? Wie sehr fühlst du dich in dem Gesamtkontext Europa oder irgendwo drin? Oder wie abgesondert fühlst du dich auf einer Insel?
Das ist eine interessante Frage. Also Sardinien ist auf jeden Fall eine sehr große Insel. Das heißt, es fühlt sich auf jeden Fall schon wie eine etwas größere Landmasse an, so ein kleiner eigener Kontinent, sage ich manchmal, weil ich ja, also allein landschaftlich ist die Insel halt unglaublich abwechslungsreich, dass es manchmal gar nicht so vorkommt, als wärst du auf einer Insel. Aber es ist halt trotzdem eine Insel. Das heißt, manchmal gewisse Ideen brauchen so ein bisschen, dass sie sich so entwickeln. Also Veränderungen sind etwas langsamer, die Zeit läuft etwas langsamer auf der Insel. Was halt komplizierter ist, so die Verbindung mit dem Festland manchmal. Du musst halt ständig irgendwie längere Reisen einplanen, zum Beispiel mit der Fähre. Das war zum Beispiel auch ein Riesenpunkt, als wir überhaupt angefangen haben, Contests zu fahren. Ich bin ja mit guten Freunden da in der Surfschule, in Bulli Surf Club in Castelsardo, habe ich angefangen, diese Turniere zu fahren. Und wir mussten halt ständig nach Italien erstmal rüberkommen und zurückfahren. Das heißt, wir hatten halt auch immer diese Kosten von der Fähre dazwischen. Mhm. Das hatten halt andere Athleten vielleicht nicht so. Und ich glaube, also die Sarden sehen sich schon so ein bisschen, die wollen schon selbstständig sein, mhm, ja. Aber ich weiß nicht, ob es so 100% klappen würde.
Also quasi als eigene sardinische Staat.
Ja, ja, also ich meine, so diese Bewegung gibt es ja eigentlich so.
Die Korsen ja genauso. Ich war ja gerade genau. Auf Korsika in diesem Sommer. Ne? Das ist das gleiche Spiel. Ne? Aber,
ja. Ne? Aber ja. Auf jeden Fall würde ich mich schon, also ich habe jetzt, wie gesagt, 15 Jahre, ich bin 34. Also ein paar Jahre noch, dann habe ich die Hälfte meines Lebens auf Sardinien gelebt, dann kann ich sagen, ich bin auch Sarde. Zumindest halb Sarde. Ja, ja.
Ich finde das Thema so spannend, weil meine Frau und ich ja auch öfter darüber nachdenken, mal irgendwie auszuwandern in besseres Klima, in irgendwo anders hin, irgendwo so ein bisschen, ach so, weiß ich nicht, vielleicht wo auch die Mentalität irgendwie doch ein bisschen anders ist als hier, wo ich mich nicht immer so ganz mit identifizieren kann, glaube ich. Und was für mich, und die Frage stelle ich jetzt auch noch so, Fabi verdreht wieder leicht die Augen und oder kommt ins Grinsen, aber ich habe ja immer so ein bisschen mein Politikteil hier im Podcast. Für mich ist immer so die Frage, wohin wandere ich denn jetzt im Moment aus, wenn das hier alles noch schlimmer wird mit der politischen Lage? Und ich denke da aber öfter mal an Inseln, weil man auf Inseln vielleicht so ein bisschen raus ist aus allen und wo wir nicht so viel davon mitkriegt. Und gerade Italien ist ja nun auch nicht gerade, sage ich mal, so das progressivste Regierung gerade im Gange. Kannst du mir dazu was sagen?
Ja, also theoretisch ist Sardinien eine gute Lösung, weil du könntest, also Kanaren wird ja zum Beispiel eher schwierig, wenn die dann vom Rest der Welt abgeschnitten sind, weiß ich nicht, ob du da noch hinkriegst, dein eigenes Gemüse und so weiter. Und ja. Der kommt auf die Insel an. Aber auf Lanzarote wäre es dann, glaube ich, schon ein bisschen schwieriger.
Glaube ich auch, ja.
Also, wenn es so ums Überleben geht, ist das vielleicht eine gute Lösung. Man muss allerdings bedenken, dass es auch mindestens 2 NATO-Basen gibt auf Sardinien.
Okay, ja.
Ich weiß nicht, ob das dann so hilfreich ist. Also, wenn es jetzt mal wirklich, wenn der schlimmste Fall eintreten sollte.
Okay, gut. Das ist schon mal interessant auf jeden Fall.
Aber generell, nein, aber generell, wie gesagt, es ist ein kleiner Kontinent. Ich meine, Sardiniens Geschichte ist ja eigentlich immer davon geprägt gewesen, dass sie haben ja immer irgendwie so ein bisschen vergleichbar mit Asterix und Obelix und dem Gallierdorf eigentlich so. Die latische Bevölkerung hat es ja irgendwie immer geschafft, so ihre Kultur zu bewahren, auch wenn immer was von außen dazu kam. So im tiefsten Inneren, in die Berge, ist es dann eher langsam vorgedrungen.
Ja, das meine ich, ne? Dass man vielleicht auf einer Insel halt auch irgendwie doch isolierter von dem ganzen Kram ist. Und selbst wenn man nicht vom Worst-Case-Szenario ausgeht, was vielleicht passieren könnte, dass man vielleicht einfach nicht so viel von dem ganzen Scheiß mitkriegt, das wär vielleicht auch schon hilfreich.
Das ist ja tatsächlich schon mal passiert in der Geschichte. So. Kleine Anekdote. Ich meine, als das Römische Reich untergegangen ist, als Rom im Grunde erobert wurde, da war ja Sardinien abgekoppelt vom Rest der Welt. Mhm. Kleinen Moment, ich sag mal eben kurz Bescheid, weil die sind hier gerade ein bisschen laut, meine Freunde hier.
Aber man hört's kaum.
Der Zoom-Filter haut wieder alles raus.
Klasse.
Ja, hier sind hier nämlich im Surferhaus in Frankreich gerade.
Easy.
Bei italienischen Freunden heißt gut was los.
Das ist immer laut.
Auf jeden Fall, wo war ich stehen geblieben? Ah, genau, Römisches Reich untergegangen. Das ist ja vergleichbar mit dem Untergang der westlichen Welt, wenn es irgendwann mal passieren sollte. Ja. Da war Sardinien ja im Grunde abgekoppelt vom Rest der Welt, isoliert und hat sich dann irgendwie selbst organisiert mit irgendwelchen Statthaltern so. und war dann für ein paar hundert Jahre tatsächlich ein autonomes Königreich. Das war, glaube ich, so die einzige Zeit, wo es wirklich so selbst organisiert war.
Okay. Ja, cool. Ja. Ich als Geschichtsfan, das finde ich immer interessant, auf jeden Fall, ja. Schön, danke, danke dafür. Jetzt kommen wir auch zum Surfen zurück, würde ich sagen.
Ja, pass auf, da habe ich direkt einen ganz coolen Übergang vom Geschichtsfan zum Boardfan. Das ist echt ganz spannend. Das kam mir heute, als ich hier nach Augsburg gefahren bin. Bei mir war vor ein paar Tagen jemand da in der Werkstatt und es hat da so ein Blank rumstehen von mir. Das war ein 7-4er und meint so, ob ich, ey, da, du hast doch noch diesen Longboard-Blank. Kannst du mir da ein Longboard draus shapen? Und ich so, oh Gott, muss ich erstmal ein Referat halten. Deswegen Frage an dich, ab wann ist ein Board ein Longboard?
Mhm. Ja, 9-0, ne?
Danke.
Den Test bestanden. Puff.
Ja, aber die Frage hatten wir hier schon öfter mal tatsächlich auch in der Vergangenheit, ne? Und ich glaube, wir haben es auch, ich habe es auch mal irgendwann nachgeguckt bei 9-0 irgendwie, aber ja, darunter ist alles noch so irgendwie so Fun Shape, Malibu, irgendwie so zu werten.
Ne? Ja, alles drunter ist halt ein Mid-Length. Aber wie ich drauf komme, ich glaube, ich versuche so ein bisschen rauszufiltern, warum diese Frage auch von der Community kam, wir sollen mal einen Longboarder einladen. Und dachte mir auch, vielleicht geht's auch viel um das ganze Board. Also ich denke halt um die Board-Philosophie oder ich kam nicht ganz dahinter, weil die Frage war einfach so in den Raum gestellt so. Aber ich sag mal, welche Attribute macht ein Board aus, dass du surfst als, sage ich mal, kompetitiver Longboarder? Was ist dein Go-To, so wenn du es irgendwie so ein bisschen beschreiben würdest, so ein paar Basic-Attribute?
Also im Moment auf jeden Fall mehr Single-Fin als Two-Plus-Ones. Das hat sich ja, das Regelwerk hat sich ja ein bisschen mehr in die Richtung Single-Fin wieder zurückentwickelt. Das war ja vor ein paar Jahren noch mehr so ein bisschen radikaler alles. Und jetzt sind wir vom ultra-traditionalen Nose Rider wieder so in so eine hybride Richtung gekommen. Also, dass wir so, zum Beispiel mein Board hat recht viel Rocker, trotzdem noch so ein Square Tail und ansonsten geht da aber eigentlich recht wenig. Also ich habe jetzt da jetzt keine großartigen, komplizierten Concaves dran oder so. Also ich mag eigentlich eher so simple Boards, jetzt nichts Kompliziertes. Ich bin kein Fan von langen durchgezogenen Boos oder so. Mhm. Umso weniger da ist, umso ruhiger, finde ich, ist das Board. Und das ist eigentlich so mein Go-To. Und was gut ist zum Nose-Riden, ist so ein bisschen Tail-Rocker. Dadurch hast du halt ein bisschen mehr Lift. Und dadurch sehen die Nose-Rides auch so, sind die Nose-Rides stabiler, kannst tiefer im Pocket hängen. Das ist halt sehr wichtig alles.
Habe ich tatsächlich noch eine Frage als Shaper jetzt an dich, so weil es mich einfach, ich bin tatsächlich in dem Longboard-Game gar nicht so arg drin auch, also ich habe einen Haufen Longboards selber, aber ich baue eigentlich eher so Glider-mäßige Bretter gern, weil ich selber auch Glider surf. Ich habe tatsächlich, glaube ich, gar kein klassisches Log, ne? Ich habe eigentlich eher nur viele Glider, ich stehe da irgendwie hart drauf und ich liebe es halt irgendwie so Pintail, voll geil. Und aber wie ist es, also dein aktuelles Board, wo sitzt da der White Point? Ist da hinterm Center oder vorm Center? Was ist da gut zum Nose Riden? Das ist irgendwie, da komme ich nicht ganz dahinter, weil ich selber kein guter Nose Rider bin.
Ich glaube, der sitzt bei meinem eigentlich recht in der Mitte.
Mhm, okay.
Nichts irgendwie eckiges. Also, ich habe halt auch mehrere Bretter, aber jetzt so bei den meisten ist es dann eher so mittig, würde ich sagen.
Mhm. Das ist auch das, wo ich überlege mir nämlich tatsächlich aktuell einen Nose Rider zum Bauen. Ich habe schon ewig so einen Poliola Longboard Blank bei mir in der Werkstatt liegen, der mich immer anlächelt und den will auch keiner, weil keiner einen Poliola Blank irgendwie will. Und da philosophiere ich gerade oft drum und denke so, wie mache ich das? Und ich finde es gerade so beruhigend, dass du sagst so, oh, das ganze Verschnörkelte finde ich gar nicht so geil. Weil momentan geht ja der Trend so irgendwie in irgendwelche wilden Deck-Concaves, irgendwie hier Double-Concave im Tail auf dem Deck und allmöglicher Quatsch und ich habe mir übelst den Kopf zerrissen, wo ich mir dann dachte so, braucht's das? Keine Ahnung, ey.
Also es funktioniert, ich habe das Board auch benutzt und also das Skin Dog wäre das ja, ne?
Ja, genau.
Das funktioniert auch wohl, aber es funktioniert auch ohne. Es ist jetzt nicht irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so den Riesen, ja, ob das jetzt an dem Concave auf dem Deck lag oder ob das einfach an dem Shape generell lag, kann ich jetzt so nicht so ganz sagen. Aber weißt du, was ich jetzt gerade gesehen habe, zum Beispiel bei dem letzten Event in Bells, ist mir aufgefallen, was jetzt wieder ein bisschen mehr kommt, sind so Pintail, weil, wie gesagt, jetzt auch wieder ein bisschen mehr die Turns halt bewertet werden. Das fand ich schon interessant zu beobachten. Also ein paar neue Pintails waren auf jeden Fall auch dabei.
Ah, geil. Ja, ich habe ja tatsächlich irgendwie nur Pintails, aber halt auch nur Kleider. Aber feiere ich. Also ich finde so Squaretails sind mir immer ein bisschen zu unverspielt. Deswegen habe ich eigentlich gern Pintails, weil es einfach ein bisschen wackeliger ist. Ein bisschen witziger. Ich mag es irgendwie. Aber weg jetzt von der Board-Nerd-Ecke hier, ey. Der Benny versteht nur Bahnhof. Ich sehe nur Fragezeichen gerade über dem Kopf.
Ganz so schlimm ist es nicht, aber tatsächlich, gerade bei Longboards bin ich ja echt komischerweise, blöderweise echt raus. Eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, sehe ich mich voll als Longboarder. Ne, so kleine Wellen gerne auch mit einem großen Brett. Ich brauche gar nicht hier viel Action mit irgendwas. Eigentlich wäre ich da genau richtig. Trotzdem habe ich es noch nie irgendwie angegriffen. Steht für mich definitiv mal irgendwann an. Und ja, von daher, ich habe ja hier an euch beide einfach mal nochmal so eine Frage, die mir bei irgendeiner Folge, in der vergangenen Folge schon mal kam, habe ich dann aber vergessen. Ich glaube, es war mit dem Basti damals die Folge. Oder mit wem, ich weiß es nicht mehr, wer es war. Auf jeden Fall kam es drauf, dass ja ein Longboard-Take-Off ganz anders aussieht als ein Take-Off bei einem, ja, allen anderen Brettern. Ne? Wer mag mal erklären, wie ein Longboard-Take-Off funktioniert? Denn ich habe keinen Plan, was da der Unterschied ist.
Da kamen wir auf jeden Fall mit Mitch, glaube ich, drauf. Aber
mit Mitch war es.
Okay, ja, ich lasse dir da mal den Vortritt.
Ja, ich würde einfach sagen, es gibt ja mehrere Longboard-Take-Offs. Es gibt ja nicht nur einen.
Mhm.
Ich glaube aber, dass es einfach generell anders aussieht, weil Shortboarder wollen ja schnell Speed haben, glaube ich. Ja. Weil sie müssen ja eher Speed aufnehmen, tiefen Bottom-Turn. Und wir wollen ja beim Longboarden eigentlich eher die hohe Linie haben, dass wir erstmal einen Nose-Ride machen. Von daher ist der große Unterschied da, würde ich sagen.
Und also
wir machen halt alles mehr Vorbereitung für Nose-Ride, anstatt, also eher langsam bremsen am Anfang, als dass wir einen fetten Bottom-Turn und Speed haben wollen zum Beispiel.
Okay. Nee, ich finde, man geht halt gut in das Hohlkreuz und das ist wahrscheinlich dann auch der Bremseffekt, den du meinst. Und dann halt auch, man hat halt nicht so diesen Sprung-Take-Off. Man läuft ja fast schon gefühlt ein bisschen mehr auf. Oder ist es, bin ich, so würde ich das beschreiben, man läuft ja fast schon den Take-Off, um das irgendwie, dass man auch relativ ruhig auf dem Board ist und das halt nicht so shaky ist, oder? Wie würdest du das sagen?
Ich würde es Flow nennen, oder? Also alles mehr mit Flow machen.
Das trifft's.
Flow ist ganz große Komponente beim Longboarden.
Ja, genau, das finde ich auch so schön eigentlich. Das sieht man ja. Also, ne, das ist ja irgendwie, was man als erstes so, es ist einfach mehr Flow und weniger hektischer Kampf oder wie man auch immer sonst nennen will. Von daher, ja, würde ich auch glauben, dass mir das eigentlich voll taugen würde. Das heißt aber, man hat eigentlich auch beim Take-Off irgendwie so ein bisschen mehr Zeit. Man kommt erstmal ins Gleiten und steht dann eigentlich gemächlicher, gemütlicher auf, so ungefähr, kann ich mir das so vorstellen?
Das kommt.
Oder ist das jetzt wieder?
Das kommt auf die Welle an. Also wenn du einen fetteren Point Break hast, wo du Zeit hast, da ja, wo jetzt bei so einem slappigen Shore Break vielleicht dann eher ein bisschen schneller sein musst.
Ja, gut. So. Das ist verständlich, ja.
Deswegen meinte ich, es gibt verschiedene Take-Offs, die man da anwenden kann.
Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Wie ist es eigentlich so ein, sag ich mal, reiner Longboarder in Anführungszeichen, wie du bist? Greifst du auch mal zu irgendwas anderem, also irgendwie einen Fisch oder vielleicht auch ein Performance-Board oder Longboard ist du tatsächlich einfach nur, dass du dir da irgendwie deine Technik nicht versaust oder was auch immer.
Nee, im Gegenteil. Ich habe auch ein 2+1 Longboard, was ich tatsächlich sogar Quad benutzen könnte. Also auch manchmal mache, wenn es mal ein bisschen, zum Beispiel auf den Kanaren, wenn es mehr scheppert. Aber ich habe auch ein Shortboard tatsächlich. Jetzt seit einem Jahr. Oder nicht mal seit einem Jahr. Seit ein paar Monaten habe ich mir das irgendwie einen Freund verkauft. Und ja, ich denke, wenn man beides macht, das ist halt jetzt eher förderlich, als dass es irgendwie gegeneinander arbeiten würde. Weil beide erlauben dir, an gewissen Dingen in deinem Surfen zu arbeiten. Und ich finde es auch spannend, was anderes zu machen zwischendurch. Wenn man jetzt halt nur, jetzt so auch wenn man sich auf Turniere vorbereitet, immer die gleichen Linien zu fahren, dann finde ich es manchmal ganz nice, einfach Shortboard zu nehmen und einfach mal was ganz anderes zu machen und mal den Kopf ein bisschen frei zu kriegen, was anderes, andere Linien zu fahren, so. Ja.
Das verstehe ich voll. Ne? Das ist ja irgendwie in ganz vielen Sportarten auch der Fall, dass man irgendwie dann zum Ausgleich auch irgendwie was anderes noch macht, um sich nicht nur mit dem einen zu beschäftigen. Ne? Oder ich erinnere mich auch hier an den Freddy Orlando, Big Wave Surfing im Nazaré, der meinte, ja, nee, ehrlich gesagt, wenn ich dann weg bin, dann gehe ich auch gerne mal auf ganz entspannte Surftrips im Vergleich mit normalen Wellen und normalen Brettern und nicht nur auf irgendwelchen, was weiß ich, was für fetten Brechern irgendwo unterwegs zu sein. Ich glaube, das braucht man auch einfach, ne? Egal in welchem Bereich man unterwegs ist, dass man irgendwie einen Ausgleich mit was anderem braucht, ne? Und ja, doch nochmal andere Eindrücke kriegt auch und sich damit auch verbessert, denke ich mal, einfach auch für die eigene Sportart, glaube ich, oder?
Ja, absolut. Also was ich zum Beispiel auch noch jetzt angefangen habe zu machen, so zum Thema kopffrei, ist, dass ich mir Fotoausrüstung geholt habe, um Fotos im Wasser zu machen und einfach mal zwischendurch einfach nur, weil ich mir so gedacht habe, ey, ist eigentlich ganz geil, so Fotos zu machen, weil du siehst dann endlich mal deine ganzen Kollegen auch mal von vorne. Das war ja selber aus dem Line-Up eigentlich immer gar nicht mitkriegt. Und ist ziemlich geil, weil du bist halt auch ganz anders da unterwegs, hast deine kleinen Bodyboard-Flossen an und tauchst ein bisschen durch die Wellen. Also wie gesagt, es macht Spaß.
Geil. Würdest du einem Anfänger ein Longboard empfehlen? Beziehungsweise, sage ich mal, nach dem Foamy, so, wenn man den Takeoff, sagen wir mal, Takeoff sitzt und grüne Welle angleiten sitzt, würdest du sagen, ein Longboard ist das richtige Vehikel?
Oder gleich ein Longboard?
Ich habe mit einem 7.6er Big Plastikbomber angefangen und habe dann danach mein erstes Longboard gehabt. Also
ja, ich ebenfalls. Also ich hatte ein 7er vor mir und dann ein Longboard. Ja.
Also ich würde sagen, auf jeden Fall. Ich würde mich freuen, wenn man mehr deutsche Longboarder noch sehen würde. Also ich weiß, dass Longboarden halt für viele vielleicht einfach auch mehr Aufwand heißt. Ne? Du musst halt dieses Board mitkriegen. Ist zum Reisen halt auch manchmal ein bisschen nervig. Aber ich sag ja. Nach dem Foamy, holt euch ein Longboard.
Auf jeden Fall eine geile Frage. Da komme ich gerade, da fällt mir mein Bruder ein, der war ja auch schon ein paar Mal hier im Podcast. Fabi, du hattest ja auch schon mal das Vergnügen bei der VanLife-Folge. Und bei dem habe ich es in Erinnerung, der hat halt auch nie so akribisch weitergemacht, sondern er hat ja auch immer so dieses, ich möchte gerne hier mit dem Surfen was machen und ich will das einfach gerne, aber eigentlich auch so ein bisschen so dieser Lifestyle-Ansatz. Er war jetzt nie so ambitioniert, den Sport voranzutreiben. Aber der hat auf jeden Fall bei irgendeiner Sport, ja, bei der ISPO in München, glaube ich, weiß ich noch, hat er sich als erstes gleich irgendwie so ein fettes, wunderschönes, schwarz-gelbes Longboard gekauft, das immer noch in meinem Badezimmer hängt. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich das Ding sehe.
Hängt das Ding ab?
Hat er bei seinem ersten,
Hängt das Ding ab, ja, und nimmst ja das Wasser mit, ey.
Hat glaube ich, ein, zwei dicke Löcher auch irgendwie, eher Transportschäden, ich weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall, hat der, weiß ich noch, seine Erzählung, dass er dann aber auch arg Probleme hatte. Die sind dann in Urlaub nach Frankreich gefahren, auch das erste Mal alleine nochmal. Und er kam mit der Riesenplanke, glaube ich, echt nicht zur Rande, sondern die ist ihm auch, glaube ich, einmal gleich voll gegen die Birne und so halb bewusstlos danach irgendwie. Hat er auf jeden Fall seine Probleme mit dem Ding. Und ich glaube, dass es nicht mehr so wirklich zum Einsatz kam, sondern er dann irgendwie dann nochmal andere Boards probiert hatte, bis es erstmal abgeebbt ist. Und jetzt nimmt man so irgendwie nur so Mitteldinger, wenn wir zusammen unterwegs sind. Aber ja.
Ja, kann ich nicht verstehen. Ich glaube tatsächlich, so zum Anfang ist es gar nicht so schlecht, wenn man sich, da kann man sich jetzt drüber streiten, aber ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, wenn man mit einem 2+1 anfängt. Weil du das einfach auch in mehr Conditions einfach benutzen kannst. Und wenn es mal auch mal größer ist, kannst du das Ding einfach sicherer surfen als ein Singlefin. Also Singlefin ist halt noch mal ein bisschen was anderes.
Man lernt es ja auch auf einem 2+1 normalerweise, ne? Die Foamies sind ja quasi so gut wie alle. Und wahrscheinlich wäre eher gut beraten, einfach noch eine Weile länger Foamy oder irgendein oder ein Big oder irgend sowas zu nehmen. Das wahrscheinlich kommt darauf einfach wieder hinaus.
Das ist ja eh ein Ding meines Erachtens. Viele Leute geben zu schnell auf beim Longboarden, aber ich sag immer, ihr habt einfach noch das richtige Setup. Das ist ja wirklich so viel Justierung und also ich habe ja wirklich einen ganzen Schrank voller Finnen und habe ja irgendwie auch zig verschiedene Longboards und habe mich da ja wirklich mega durchtestet. Und das ist halt so krass, also du kannst in einem Board 10 Finnen reinspannen und du hast das Gefühl, du hast 10 verschiedene Boards. Und ich habe manchmal schon das Gefühl, dass Leute, die da sofort aufgeben und sagen, ah, ich krieg das Ding nicht um die Ecke oder keine Ahnung, die haben einfach zu schnell aufgeben. Zu wenig probiert. Also so ein Longboard ist schon ein total spannendes und variables Gerät eigentlich, dass man super geil abstimmen kann. Ich glaube, da wirst du mir bestätigen.
Ja, Finnen sind auf jeden Fall wichtig. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man rausfindet, welche Finne für einen am besten funktioniert. Also ich habe das so bemerkt, ich habe so meine zwei Kandidaten, die funktionieren eigentlich immer. Und manchmal gibt es so Boards, die haben aber auch, die brauchen dann irgendwie was ganz Spezielles, da funktioniert das andere einfach nicht. Und das macht total viel aus. Also das Board ändert sich absolut.
Was surfst du für eine Finne? Also viele werden das Bahnhof verstehen, aber mich interessiert. Also was sind so deine Go-Tos
an einem Shape? Meine Allround-Finne, die eigentlich immer irgendwie funktioniert, ist die Connect von FCS.
Okay.
Das Coole an der ist halt FCS 2. Du kannst dann im Wasser noch ausprobieren, mal weiter nach vorne packen, weiter nach hinten. Vor allem, wenn du ein neues Board hast, dann checkst du so, okay, das ist jetzt eher so ein Trümmer, der turnt ein bisschen langsamer, dann packe ich es halt ein bisschen weiter nach vorne. Oder ich möchte es ein bisschen stabiler, weiter nach hinten. Ja, so Sachen. Und ja, eine andere Finne, die ich habe, ist so ein bisschen länger, ein bisschen mehr Rundung nach hinten. Dadurch habe ich schöne, stabile Nose Rides.
Okay, also du surfst beim Nose Riden eigentlich eine Finne mit viel Rake und keine Pivot-Finne oder sowas, wie viele irgendwie am Shredden sind.
Nee, ich mag so diese Pivot, diese geraden Dinger. Eher nicht so.
Ja, finde ich spannend. Ich auch nicht. Ich surf die Macho Bow am meisten eigentlich.
Okay, ja, die kenne ich. Siehst du, die fehlt mir jetzt, so eine Variante Finne, weil ich glaube, so diese drei, da kann man ganz gut mit rumspielen.
Ja, die ist krass. Also die kann ich dir auf jeden Fall nur empfehlen. Wenn du dir mal über den Weg läufst, gönn dir die. Die ist magisch. Also das ist echt auch so eine Finne, die kann ich in jedes Brett reinschnallen und das Brett funktioniert echt ganz gut. Also da kann man wenig Fehltritte machen.
Auf jeden Fall, ja.
Na gut. Das ist halt auch so mega spannend, ne, dass so tief tauchen ja gerade im deutschsprachigen Raum kaum jemand ein, dass man wirklich so diesen Finnenunterschied so ausmacht. Aber wahrscheinlich ist er greifbarer, als man denkt für jedermann, weil man einfach irgendwie gar nicht so drüber nachdenkt. Ne? Man hat das Brett und da ist schon, dass man nochmal irgendwie ja, da lernt man ja vielleicht sogar schon im Surfkurs was drüber oder beschäftigt sich später mit. Die Finne ist ja irgendwie so, ja, die Finne ist auch da, aber ist immer krass zu hören, wie es ein mega Unterschied das macht.
Also. Finnen sind meines Erachtens entscheidend so fucking viel. Also ich habe vor allem auch, also mal vielleicht auf, dass man andere Leute hier anspricht, also selbst im Flusssurfen oder in egal was. Ey, ich habe vor kurzem so eine Flusssession gemacht, habe meinen Bandschleifer mitgenommen und habe an der Finne einfach immer wieder einen Fetzen weggeschliffen und hab die so lange rumgeschliffen, bis ich sie geil fand. Und das war so krass, man schleift da irgendwie so eine Ecke weg und die Finne ist komplett anders. Und ich war immer so, was geht denn eigentlich ab? Also, das ist
faszinierend.
Finnen sind unterschätzt, wenn man denkt, das sind nur diese kleinen Dinger da hinten an Bord, aber die kleinen Dinger machen ganz schön viel aus.
Oh ja, naja. Die sind halt das, der Teil vom Board, der halt wirklich arbeitet unter Wasser. Also, okay, Shape mag alles sein, aber die Finne ist nicht unwichtig.
Naja. Spannend. Ja, weg von der Finne, aber auch was mir oft widerfahren ist, fühlst du dich als Außenseiter, als Longboarder?
Im Line-Up meinst du?
Egal wo. Ich finde es, selbst wenn man es erzählt, man ist Longboarder, ist man schon manchmal so, kriegt man so, je nachdem, mit was für Leuten man abhängt. Aber hattest du schon komische Situationen?
Ja, ich meine, als Außenseiter jetzt nicht, aber ist halt zum Beispiel auf den Kanaren, wenn man so der einzige, so einer der wenigen Longboarder im Wasser ist, wird man manchmal vielleicht etwas schräg angeguckt erst. Aber nee, Außenseiter absolut nicht. Nee. Quatsch.
Steht und fällt wahrscheinlich auch ein Stück weit damit, wie man dann performt, wenn man mit dem Longboard im Wasser ist und dann nur Scheiße baut mit so einer Riesenplanke, die dann nochmal gefährlicher ist als ein kleineres vielleicht. Dann wird man vielleicht auch zu Recht nochmal ein bisschen blöd angeschaut, aber wenn man dann da voll abgeht, ja, was will man denn dann auch sagen, ne?
Also, wenn man zeigt, dass man Kontrolle hat und so, dann ist man eigentlich so. Eigentlich ja. Immer fein.
Ja, das finde ich schön zu hören. Ich wurde ja schon mal wegen meinem Longboard rauspfiffen. Tatsächlich. Und ich bin noch nicht mal gesurft. Ich war noch am Rauspaddeln und wurde schon rauspfiffen. Und ich dachte mir so, hey, guck doch erstmal, wie ich surf, bevor du mir einen Pfiff gibst und ich soll mich verpissen. Aber ja, andere Geschichte.
Also ich würde jetzt nicht unbedingt rauspaddeln und im Single finde irgendwelche Barrel surfen oder so.
Was mich noch interessieren würde, ist aber für dich nicht? Sowas wie eine Rapid Wave interessant? Ist wäre das auch was für dich oder ist das halt irgendwie von deiner Disziplin auch schon irgendwie, dass es eigentlich nicht in Frage kommt?
Ich habe es noch nie ausprobiert, von daher kann ich es so jetzt nicht sagen. Ich glaube, es ist für Longboard tatsächlich eher schwieriger ist, oder? Also ich glaube nicht, dass man jetzt, wobei müsste man mal probieren. Man haut sich halt so unglaublich viele Dinches ins Board, denke ich, wenn man jetzt im Eisbach surfen geht mit dem Longboard.
Ja, boah, ich bin ja vor kurzem eine Rapid Wave in Norwegen gelongboardet und habe mir Gott sei Dank ein paar Tage vorher irgendwie für echt so einen schmalen Taler so ein Zehner Big gegönnt, so, weil ich irgendwie gemerkt habe, ich habe eigentlich gar kein Board für kleine Wellen dabei. Und das war ganz praktisch, dass ich den Plastikbomber mit am Start hatte. Und das ging tatsächlich, es hat mega Spaß gemacht, aber es hatte eigentlich nichts mit Surfen im Meer zu tun, muss ich sagen. Also
ich muss tatsächlich sagen, dass ich nach der DM im Wavepool bin ich zur ist das die, da gibt es die zweite Welle. Da
ja, die E2, ja, die kann man longboarden.
Ja. Da bin ich dann tatsächlich hingelaufen danach, weil ich irgendwie noch in München war und dann wollte ich das eigentlich mal ausprobieren und bin da mit meinem Longboard hingelaufen, aber an dem Tag war wohl irgendwie Reinigung.
Ah, shit.
Da war nichts.
Zwecks Rapid Surfen und Longboard kam vor ein paar Tagen ein mega süßer Clip hoch. Den findet man, glaube ich, auch ganz gut auf Instagram von der lieben Maya. Die hat, glaube ich, bei diesem Contest mitgemacht, wo man irgendwie von Mini da so ein Rapid Film Contest und die hat die E2 in diesem Video gelongboardet. Sah richtig hübsch aus, weil die kann ja auch so ziemlich gut longboarden. Ja, ist ein schöner Clip. Also wer Longboarden im River sehen will, kann das finden.
Schick mir den gern rüber, verlinke ich in den Shownotes, wenn der frei verfügbar ist.
Ja, voll ist auf Instagram.
Also probieren würde ich es auf jeden Fall mal. Also ich würde es jetzt nicht ausschließen. Bestimmt mal witzig.
Ja, naja, cool. Was bestimmt auch einfach nochmal für alle interessiert, die auch in dem Bereich Longboarden irgendwie ein bisschen mehr drin sind. Olympisch ist erst nochmal weiterhin abgesagt, glaube ich, ne, wie ich es verstanden habe. Das wird nicht genauso wie Adaptive Surfen wird es in LA auch kein Longboarden geben, ne?
Ne, ist leider dieses Jahr die Entscheidung gekommen, dass es nicht mehr olympisch wird für Los Angeles. Und dass die Entscheidung dann halt erstmal verschoben ist, wieder mal bis Brisbane. Brisbane wäre wann? 2028 oder? Ne, 2028 ist Los Angeles.
Boah.
2032. Kann das sein?
Stimmt, ja,
Bis dahin sind wir
genau,
schon
ja, war
Rente.
letztes Jahr.
Also ist nochmal leider, ja, es war echt ein irgendwie auch ein harter Schlag, weil sich da auch viele echt Hoffnung gemacht haben drauf. Die Entscheidung kam tatsächlich ein, zwei, oder also wie, kurz vor der WM. Und es war dann auch bei dem Meeting, so bevor die WM losging, ein Thema, dass es einfach, ja, ist schade, dass es leider nicht gereicht hat für Longboard und auch für Shortboard ja auch keine zusätzlichen Athletenplätze gab noch dazu. Es ist ja auch noch so, ja, schon limitierter Eingang von Longboard von Shortboardern bei der Olympiade. Also oh, schade, schade, dass das Surfen da immer noch so ein bisschen ja so unterrepräsentiert ist. Ich hätte
Ja,
gerne Longboard gesehen in Olympia.
gerade in LA, ne? Da würde es ja nur so gut passen eigentlich,
Ja,
ne?
es ist
Aber
halt auch ein echt ein klassischer Longboarder-Spot. Aber ich verstehe es auch irgendwie nicht ganz, weil im Skateboarding bieten sie beiden Disziplinen die Bühne irgendwie und im Park und Street. Und warum das dann im Surfen dann jetzt quasi so ein Ding ist, dass die der quasi der zweiten Disziplin, dem Longboarden, die Bühne nicht bieten. Das geht mir auch nicht ganz runter, muss ich zugeben.
Ja, schade, schade, aber somit bleibt Longboard erstmal noch in so einem Standby.
Ja, Longboarden bleibt
Ja, jetzt
underground.
bei.
Genau, hat auch sein für sich.
Haben wir noch ein bisschen Zeit, uns vorzubereiten.
Ja.
Das ist auch ein guter Punkt, ja. Ja, mich würde es auf jeden Fall mega freuen, wenn das passiert. Ich habe tatsächlich schon auch auf fett mitgefiebert mit euch. Würde, glaube ich, euch auch deutlich mehr Förderungen und deutlich mehr Möglichkeiten bieten, gerade auch die ganzen Kaderathleten.
Ja.
Ihr fallt ja da schon so ein
Es
bisschen hinten runter. Hat sich das eigentlich ein bisschen gebessert alles oder ist immer noch seid ihr immer noch so ein bisschen das Schlusslicht der deutschen Surfer?
ja, wie es ist halt ja leider im Moment nicht, aber ich meine, wir haben uns da jetzt die Jahre immer so ein bisschen selber darum gekümmert, dass wir vielleicht ein Crowdfunding organisieren, entweder privat oder wir haben es auch mal ein Jahr als Team gemacht. Aber ja, dafür wäre es halt cool gewesen, wenn Longboard olympisch geworden wäre. Hätte es ja sein können, dass da auch ein bisschen mehr Förderung passiert. Aber who knows, was jetzt in den nächsten Jahren passiert. Also immer positiv bleiben.
Ja, die Werbung jetzt zum Einstieg erstmal ganz in Alex' Sinne. Er hat uns nämlich nach dem Gespräch noch gesagt, dass er es cool fände, wenn wir einfach mal den Instagram-Account der deutschen Longboard-Mannschaft verlinken und da vielleicht ein bisschen supporten. Er hat es ja angedeutet, die finanzieren sich da hauptsächlich selber, haben noch relativ wenig Förderung. Also jeder, der da supporten möchte, liked gerne mal den Instagram-Account, informiert sich und guckt, wie er vielleicht auch helfen kann bei der ganzen Geschichte. Dann möchte ich euch natürlich gerne auch an dieser Stelle wieder in unsere Community einladen, die Surfkarawane. Im Moment gerade zweigleisig, eine WhatsApp-Gruppe und ein Discord-Server, in dem wir uns austauschen und so ein bisschen gucken, was denn vorübergehend das bessere Vehikel für uns ist, bevor das Ganze auf eine eigene Plattform gestellt werden soll. Wir sind auf jeden Fall schon eine gute Truppe von über 40 Leuten im aktiven Austausch über Surfen. Es werden fleißig Aktivitäten
postet, wo jemand gerade hin unterwegs ist und ob sich nicht jemand anschließen möchte. Ich freue mich riesig, wenn da mehr Leute zukommen und zukünftig auch mehr gemeinsame Aktivitäten entstehen. Vielleicht hast du ja auch Bock, mal einen Longboard auszuprobieren, hast aber selber keins. Ah, schnapp dir mal den Fabi, der hat genug zu Hause rumstehen. Leit er bestimmt gerne mal aus, beziehungsweise wir treffen uns irgendwo am Meer und machen eine gemeinsame Tour. So nach dem Motto stelle ich mir das vor. Schick uns gerne eine Mail über die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes. Dann nehmen wir dich entweder in die WhatsApp-Gruppe oder in den Discord-Server oder auch in beides auf, ganz wie du wünschst. Genau, und dann zu guter Letzt an dieser Stelle noch wieder einmal bedankt bei Markus von Freaks of Fashion für das Titelbild und die visuelle Unterstützung hier im Podcast. Checkt doch auch gerne mal freaksoffashion.com beziehungsweise seinen Instagram-Account, auch beides in den Shownotes verlinkt. Ist immer eine virtuelle Reise wert, kann ich nur sagen. So, dann ab in den Endsport mit Alex und Fabi.
Schauen
wir mal. Ja. Ich glaube auch, ne, was im Moment im Surfen, gerade im Landlocked-Bereich passiert, ist halt ja wirklich so immens. Da kann man echt gespannt sein, was da in den nächsten 10 Jahren irgendwie entsteht. Und ja, wer weiß.
Ich glaube, da wird sich definitiv was tun. Vor allem mit der insgesamt im Surfen in Deutschland, durch die ganze Präsenz auch von Tim, dass er gerade irgendwie überall echt gut shreddet. Und so weiter, sind die Deutschen ja schon irgendwie, glaube ich, in den Fokus auch ein bisschen im internationalen Surfen geraten, wo ich auch echt dann hoffe, dass es irgendwann dann auch bei euch Longboardern ankommt.
Also man muss ja immer wieder betonen, dass es ja wirklich krass ist, dass Deutschland jetzt schon 2-mal bei der Olympiade dabei war. Das allein schon ist ein Riesenerfolg. Deswegen hoffen wir mal, dass es weiterhin so gut läuft und vielleicht besser. Zukunft. Ja. Auf jeden Fall verdient das Team auch die Erfolge, weil man sieht die harte Arbeit, die sie reinstecken und würde mich freuen für sie.
Ja, und Fabi, falls du nicht noch irgendeinen Fragenkomplex vorhast, würde ich fast sagen, das ist ein super gutes Schlusswort in der Hinsicht, dass ja nun irgendwo auch Surfen immer noch der Spaß im Fokus sein sollte und nicht der Competition. Und gerade beim Longboarden würde ich das doch umso mehr sehen, oder? Dass man, wenn man als flowiger Longboarder unterwegs ist oder Longboarderin, dass das noch mehr der Vordergrund ist, dass man eigentlich eins mit dem Meer ist, das Ganze genießt, was man da tut und nicht unbedingt auf die Results im Wettkampf zu stark guckt.
Ich hatte tatsächlich gar keinen Fragenkomplex mehr vor, sondern nur noch einen Aufhänger für eine der nächsten Folgen, was da irgendwie eine Frage sein kann, zu der du vielleicht gar nichts sagen kannst, aber das passt eigentlich ziemlich gut zum Thema Spaß. Ja, mein Spaß besteht ja tatsächlich irgendwie im Boards shapen und die Surfen. Und ich habe mir irgendwie für den Trip jetzt da vor ein paar Tagen ein ziemlich witziges Gerät baut, weil ich eben auch gar nicht so auf dieses kompetitive Standard-Surfen stehe. Und das ist das Thema Asymmetrie. Ich habe mir tatsächlich irgendwie so ein asymmetrisches Board zusammengeschustert und bin total überzeugt davon. Ey, das war echt krass. Und deswegen dachte ich abschließend, was ist deine Meinung zu asymmetrischen Boards?
Ja, ich habe noch nie ein asymmetrisches Board probiert, um ehrlich zu sein. Ich könnte mir vorstellen, dass es in gewissen Bedingungen vielleicht ganz, ganz gut funktionieren kann. Zum Beispiel ein Spot, wo es richtig gut funktionieren könnte, im Kontext, ist, glaube ich, der Pool. Weil man könnte so zum Beispiel Backside, dass man, wenn man seine Backside-Welle hat, irgendwie mit Asymmetrie da irgendwelche Sachen ausprobieren kann, das kann ich mir schon wohl vorstellen. So. Ja.
Mit dem Pool-Gedanken kam auch der Gedanke, das asymmetrische Board zu bauen. Also das habe ich mir tatsächlich für Surftown zugeschneidert. Also,
Also ich fand das nämlich auch interessant zu sehen, als dieses Abu Dhabi-Event war in Abu Dhabi von den Longboardern letztes Jahr. Da hat man auch gesehen, dass manche Athleten auf der Backside ein Board benutzt haben und auf der Frontside ein anderes.
Das habe ich auch festgestellt. Das fand ich spannend, ja.
Also, da wird schon was dran sein.
Da nehme ich jetzt schon mal so ein paar Punkte mit, denn ich werde ja zeitnah in der Situation sein, Fabi daraufhin zu interviewen, was er sich denn da Komisches gebaut hat. Sieht auf jeden Fall ulkig aus. So viel kann ich schon mal sagen. Und da bin ich auch gespannt. Ja,
Genau.
Bringst mit nach Sardinien, schauen wir uns mal an.
Ja, auf jeden Fall, das wollte ich gerade sagen. Ich bin ja echt in 3 Wochen in Sardinien. Es wäre so geil, wenn wir uns über den Weg laufen. Ich gebe dir auf jeden Fall mal nochmal Bescheid, wenn du im Lande bist. Ich würde mich riesig freuen.
Könntest du Glück haben.
Geil. Ja, ich werde dir auf jeden Fall schreiben. Und ich glaube, das ist ein ganz schönes Ende, an dem wir gerade angelangt sind. Sind wir glücklich, Benny?
Auf jeden Fall, ja. Ich will auch wieder nach Sardinien, muss ich echt sagen. Ich fand es super schön da und im Urlaub wird es auf jeden Fall nochmal, diesmal nicht im Hochsommer bei 40 Grad, sondern vielleicht im Frühling oder im Herbst. Aber ja, kann ich nur gute Entscheidung da geblieben zu sein, glaube ich, du.
Jetzt fängt ja der schöne Teil an, auch noch.
Yes, deswegen komme ich. Der schöne Teil beginnt mit mir hoffentlich.
Hopefully.
Ja, nice. Dann danke für deine Zeit. Danke für all die Informationen, die du mit uns geshared hast. Und ich hoffe, wir sehen uns bald in Real Life und ansonsten irgendwie im Podcast irgendwann mal wieder, hoffentlich.
Gerne. Jawohl. Ich hätte noch einen kleinen Punkt.
Hau raus.
Zum Abschluss. Ja. Wer Bock hat, so meine Reisen so auch turniertechnisch zu verfolgen. Ich habe auch einen kleinen Blog. Könnt ihr suchen bei, heißt Medlog, Mediterranean Longboard, und da schreibe ich dann hin und wieder auch mal über die Turniere selber, so ein bisschen in journalistischer Art, mehr über das Turnier selber. Also würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeiguckt.
Und ja, super. Schickt mir das auf jeden Fall als Link. Verlinke ich natürlich in den Shownotes, dein Instagram-Profil sowieso und Kontakt zu dir. Ne? Vielleicht hat ja der eine oder andere auch noch eine Rückfrage. Von daher, ja, alles rüberschicken wird natürlich verlinkt in den Shownotes.
Super.
Cool, dann viel Spaß noch in Frankreich und gute Heimreise bald.
Danke, Leute.
Kelly, so mache ich das jetzt, glaube ich, auch. Ich kaufe mir einfach irgendwo, vielleicht in Süddeutschland oder so, ein schönes Grundstück und hoffe, dass da eine große Hopfenplantage bei ist.
Ja, genau, Slater, mach mal. Oder doch lieber vielleicht direkt irgendwo in Richtung Südfrankreich und in Weinberg per Zufall abgreifen? Was hältst du davon? Da bist du gleich am Meer.
Ja, stimmt. Komisch eigentlich, wenn ich nicht darauf gekommen bin.
Ja, in der Tat. Bei dir würde ich eher noch fast erwarten, dass wir irgendwie zufällig eine Shaping Bay mit CS-Friese und natürlich nachwachsenden Blanks kaufst.
Oh ja, das wärst du. Dann bräuchte ich auch den Rest nicht mehr, du. Dann wäre ich ausgeleistet.
Ja, na gut, lassen wir das, ne? Falls ihr euch da draußen wundert, warum wir schon wieder in der Kneipe sitzen und so einen Scheiß quatschen, bei unserem Fluss ist gerade das Wasser abgedreht. Keine Welle da. Voll ätzend.
Ja, echt, ey. Deshalb komme ich wahrscheinlich auch auf die Hopfenplantage. Ui, da vorne noch ein Bier, bitte.
Die Woche soll das Wasser wieder kommen. Von daher, macht's gut, Leute. Und Prost.
Free Audio Post-Production. Bei Auphonic.com.